24 pairs of people.
And now in season 11.
Presented by
Société Générale.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 11, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by Société Générale. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast in Season 11 bin ich zum dritten Mal selbst. Diesmal mit dem Zusatz GP für Gerhard Popp, der mich für die Immobilienredaktion per WeLog interviewt hat und dann auch selbst Börse People Gast war. Diesmal geht es stark um meine Ängste als Selbstständiger, um die zunehmende Bürokratie und los geht's.
Herzlich willkommen zum Immobilienredaktion Office Talk. Es ist heute eigentlich gar kein Office Talk, weil wie man sieht, das ist mehr ein Studio Talk. Wir sind heute im Tonstudio von Christian Drastil. Christian, hallo.
Freue mich, dass du bei mir zu Gast bist und mein Studio aufwertest.
Christian, du bist Börsenspezialist, Banker, aber auch in vielen Richtungen in digitalen Medien bewandert und eben Podcaster und deshalb sind wir hier heute in deinem Studio. Wenn man ein bisschen über dich recherchiert, dann findet man ein zur Person von dir, da steht drinnen, liebt Familie, Sport, Musik, Schmäh, Leben und Arbeit. Kannst du unseren Zusehern vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, auf einen kurzen Überblick geben, was liebst du denn da am meisten und wer bist du?
Also auf jeden Fall die Familie. Ich habe das vor 10 Jahren geschrieben, als ich mich selbstständig gemacht habe. Hat sich eigentlich nichts verändert an dem großen Bild. Wer bin ich? 68 geboren, dann maturiert halt, zum Glück ohne Zeitverlust. Das war eine knappe Geschichte. Und habe dann entschieden, dass ich es mit einem Studium für mich mit meiner damaligen Einstellung nicht ausgehen wird. Aber mit den vielen Talenten, die ich gespürt habe, dass da einiges möglich sein könnte. Ich wollte mal Sportler werden, dann habe ich auch gemerkt, das geht sich auch nicht ganz aus. Und habe dann bei einer Bank angedockt und dort das Wertpapiergeschäft von der Pike auf lernen dürfen. Und das hat mir riesig viel Spaß gemacht und mein frühes Berufsleben definitiv geprägt. Ich habe eine tolle Ausbildung bei einer österreichischen Großbank genießen dürfen und profitiere eigentlich heute noch davon, von dem Spirit irgendwie, von der Ruhe, die man damals den Mitarbeitern gegeben hat und es war eine schöne Geschichte. Der Wechsel ins Mediengeschäft war dann eher zufällig, weil ein Kunde von mir in der Bank damals unter den Gründern der Tageszeitung Wirtschaftsblatt war und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und wir haben gedacht, okay, das klingt mal spannend hier, da mal ein bisschen fachlich einzuwirken, was die Journalistinnen und Journalisten betrifft und es hat mir einfach riesig Spaß gemacht von Anfang an.
Der Grund unseres Treffens heute ist ein Newsletter, den du auf LinkedIn ausgeschickt hast, nämlich die Angst der Selbstständigen. Mhm. Und wenn man auch in der Immobilienbranche schaut, die meisten dort sind Selbstständige, sind Klein-, Mittelunternehmer, so wie wir es sind. Du hast da geschrieben über die Schwierigkeiten und Probleme, die man als Selbstständiger hat und vielleicht auch ein bisschen über die, welche Angst das mit sich bringt. Das ist auch ein kleiner Tabubruch. Wie bist du zu diesem Newsletter gekommen? Tabubruch deshalb, weil man als Selbstständiger stellt man sich selber ungern schwach dar.
Ich habe heuer begonnen, einen LinkedIn-Newsletter zu machen und möchte da ziemlich viele Schattierungen von mir irgendwie reinbringen. Da geht es mal um die Börse, dann um den Sport und dann halt auch um die Selbstständigkeit. Und in dem Bereich war es ganz markant, dass auf diesen einen Beitrag die Ängste der Selbstständigen letztendlich ein Feedback gekommen ist, das alles überstrahlt, was ich im letzten Jahr gemacht habe. Und so hast auch du reagiert dann auf den Podcast. Wie kommt es jetzt zu diesen Ängsten letztendlich? Ja, also wir haben schwierige Zeiten durchgemacht im Leben, in unserer Gesellschaft, Pandemie, Krieg und alles Mögliche. Und als mathematischer Mensch, der in der Selbstständigkeit eigentlich immer sehr solide Ergebnisse geliefert hat, und das habe ich nach wie vor in einem soliden Unternehmen da, aber wenn du mal an Umsatz hast, quasi, sage ich mal, 6-stellig Euro, knapp an der Million, dann fängst an zu rechnen, wenn so eine Pandemie kommt und hast nicht nur Sorgen um deine Familie, um deine Gesundheit, sondern fängst auch, was ist, wenn mit mir was ist, mit den Mitarbeitern dann, ja, und rechnet so hoch, wenn jetzt überhaupt keine Umsätze mehr reinkommen. Das war ja alles nicht gelernt, was da passieren kann innerhalb von kürzesten Zeiträumen. Als digital aufgestellter Unternehmer war man eh gut positioniert, aber man denkt halt anders in der Selbstständigkeit als Geschäftsführer einer Firma, wo ich früher in einem Konzern 15 Mitarbeiter gehabt habe mit knapp 2 Millionen Umsatz. Wir haben im Konzern immer wieder Auszeichnungen bekommen, dass wir die geringste Fluktuation an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehabt haben, weil es offenbar gepasst hat. Aber natürlich ist es nochmal ein Riesenunterschied, ob du jetzt quasi selbst einmal auf Urlaub gehen kannst oder ob das gar nicht möglich ist in schwierigen Zeiten, weil einfach alle Löcher zu stopfen sind. Ja? Also die Hebelwirkung in den eigenen Träumen und so weiter ist schon eine andere, wenn du selbstständig bist. Und ab einer gewissen Größe wird das Ganze halt relativ heftig. Ja.
Das heißt auch der Unterschied vom kleinen Mittelunternehmer zum Manager sind unsere Mitarbeiter noch persönlich bekannt.
Ja, genau. Definitiv. Also die größte Firma, die ich je gehabt habe, waren 18 Mitarbeiter oder so. Aber da kommst du schon in eine Größenordnung, wo du sagst, okay, inwieweit kann ich selber noch am Spielfeld mitspielen oder bin nur noch Manager? Ich selbst habe immer gerne am Spielfeld mitgespielt und mich selbst ausgedrückt und habe mich dann zurückgezogen aus Einheiten, wenn die Gefahr war, dass die zu groß werden. Dann habe ich gesagt, okay, nein, verzichte auf den Karriereschub und bleibe lieber in einer kleinen Einheit, wo ich noch selbst am Spielfeld irgendeine Rolle spielen kann und nicht nur unter Anführungszeichen Manager bin.
Ein Punkt auch in deinem Newsletter war die Bürokratie, die eben mehr wird. Ja. Ich kenne es jetzt, oder ich befasse mich mit dem Thema mehr in der Immobilienbranche, da ist ESG, Corporate Sustainability Reporting, diese ganzen Sachen, da kommt ja eine Flut. Wie stark betrifft denn das auch die Börse und das Börsegeschäft?
Sorry. Die Immobilienlandschaft ist ja stark verwandt mit der Börselandschaft und wir haben auch große börsennotierte Unternehmen im österreichischen ATX, die Immofinanz, die CRImmo, die da mit natürlich ganz, ganz eng auch mit mir verwoben sind und unseren Aktivitäten. Du sprichst das an, das ist genau das Problem. Wir haben im Geschäft eines Mediums, wenn du wie in unserem Fall als Berichterstatter über börsennotierte Unternehmen hier halt über die größten Unternehmen des Landes schreiben darfst oder berichten darfst, mit denen kooperieren darfst, halt importierte Bürokratie, weil die bekommen natürlich immer mehr Regulatorik umgehängt. Wenn du früher in einer Kooperation mit einem großen Partner ein paar E-Mails geschrieben hast und das dann bei einem Bier quasi besiegelt hast, hast jetzt bei jedem Öffnungsvorgang deiner eigenen Mailbox irgendwelche Ängste, ist fast übertrieben, um Gottes Willen, was kommt jetzt wieder für ein Formblatt 17b, ob ich wegen Lieferkettengesetz eh nicht mit irgendwelchen Terrorfinanzierern zusammenarbeite oder sonst irgendetwas. Deswegen tut fast ein Umsatz, der zu klein ist, geht sich fast schon nicht mehr aus, wenn der ganzen Bürokratie rundherum. Die sind nicht plötzlich böse geworden, die Unternehmen, nur die Regulatorik hängt ihnen das einfach um. Und es ist auch schon zu bemerken, dass eine neue Generation an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern extra dafür eingestellt wird, das abzuwickeln. Das geht halt alles zu Lasten vom Deckungsbeitrag des Unternehmens und wird halt auch für die Partner mühsamer. Und das ist ein Punkt, der in den letzten Jahren wirklich explodiert ist. Und ich traue mich als gelernter Österreicher hier die Befürchtung auszudrücken, dass wir da eine Art Goldplating noch haben und es ein bisschen wieder übertreiben im negativen Sinne.
David. Sicher noch einiges kommen. Die österreichische Bundesregierung, sofern es im Herbst noch gibt, hat sich ja auf die Fahnen gehängt, mit dem CO2-neutralen Gebäudebetrieb 10 Jahre schneller zu sein, als es die EU vorgibt. Also da werden sicher noch einige Dinge kommen, wenn du in die Zukunft schaust.
Ja.
Diese davon angesprochene Angst oder diese Befürchtung eines Selbstständigen, glaubst du, es wird noch mehr?
Also ich bin überzeugt, dass eine Verwaltungsreform, auf die wir seit Jahrzehnten irgendwie hoffen, die ist überhaupt kein Thema mehr. Ich glaube, es wird dann noch viel, viel mehr kommen und die Ideen sind, glaube ich, nicht enden wollend, was in der Regulierung da ist. Nachhaltigkeit, du hast das auch angesprochen, eine super wichtige Sache, aber man hat es übertrieben irgendwie. Und jetzt ist da eine Schattenindustrie rund um einen Geschäftsbericht, muss ein börsennotiertes Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht machen, der nochmal viel komplizierter ist. Anfragen von all over the world, wie brav man denn in ESG-Themen ist. Also das kann auch am Ziel vorbeischießen. und dann fast irgendwie zu einer Mindset-Veränderung führen bei den Betreibenden, dass man diese wichtige Sache einfach gar nicht mehr will, weil man es wieder mal übertrieben hat. Ja. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Und da kommt irgendwie auch so eine Unzufriedenheit mit der Selbstständigkeit heraus. Warum muss ich mir das Ganze antun eigentlich als Selbstständiger? Wenn man jetzt über gute politische Änderungen zum Beispiel liest, zum Beispiel Abschaffung, kalte Progression und sowas, für Selbstständige spielt es das nicht. Das sind schon so die Schattenthemen, die halt dann nicht so groß in der Zeitung stehen, weil ich mal behaupten möchte, dass die Selbstständigen selbst, die KMUs oder die EPUs, wenn sie nicht irgendwelche coolen Startups sind, keine Lobby haben in Österreich.
Ja, aber die Startups haben diese Lobby auch nur in den ersten 5 Jahren. Ne?
Immerhin in den ersten 5 Jahren, genau.
Ja, genau. Bis zur dritten Finanzierungsrunde.
Bis zur dritten Finanzierung. Wenn es dann eng wird, ist vorbei mit der Lobby. Ja. Aber Kultur des Scheiterns kommt schön langsam rein. Also es ist nicht alles negativ, nur die Selbstständigkeit ab einer gewissen Größe wird halt zum Boomerang, wenn man dann eigentlich nur noch mit irgendwelcher neuen Regulatorik beschäftigt ist. Ja.
Vielleicht hätten wir zuerst den AI-Act gebraucht, um das alles dann automatisieren zu können. Kultur des Scheiterns ist ein gutes Stichwort. Du bist jetzt schon seit 1996 in der Medienlandschaft. Da passieren unweigerlich auch Fehler. Ja. Egal wem, weil sonst macht man, glaube ich, nichts. Wenn du so zurückschaust, was waren deine größten Fehler, aus denen, oder nicht deine größten Fehler, sondern die Fehler, aus denen du deine größten Learnings hast, die du vielleicht heute diesen Startups weitergeben möchtest?
Puh, das ist eine ziemliche Glatteisfrage, weil ich sage, ich habe, glaube ich, tausende kleine Fehler gemacht, aber keinen großen, jetzt im Rückblick, und habe mich immer geweigert, Businesspläne abzugeben, was in der Nicht-Selbstständigkeit, wenn du quasi jemand ober dir hast, immer schwere Probleme gemacht hat, weil er will keine Businesspläne abgeben, aber die Ergebnisse haben jedes Jahr gestimmt. Und wenn wir beide über AI-Acts heute reden, über KI, dann hätte man das vor 3 Jahren nicht gedacht, dass wir das schreiben. Und wenn ich dann einen Businessplan liefern muss, den ich vor 3 Jahren behauptet habe, so funktioniert die ganze Sache nicht, weil die Welt einfach viel zu schnell ist. Was ich damit sagen möchte, ich habe aus vielen kleinen Fehlern gelernt, bin aber nie das mega Risiko eingegangen, dass ein großer Fehler überhaupt möglich gewesen wäre. Also ist die Antwort die, schnell zu bleiben, schnell zu sein und letztendlich nur keine zu langfristigen Dinge zu planen, weil es kommt eh alles anders. Und da muss nicht einmal um Pandemie oder Krieg oder Lehman Brothers Krise gehen, Finanzkrise, sondern um die Ecke passieren irgendwelche Dinge, wo man halt schnell bleiben muss. Und das war eigentlich fast immer das Geheimnis, warum unsere Unternehmungen in the long run sehr, sehr gut funktioniert haben und wir jedes Jahr bottomline ein schönes EGT geschafft haben. Deswegen bin ich auch so ein großer Gegner, wenn es jetzt steuerliche Behaltefristen für Wertpapiere gibt, ich muss die Chance jetzt nutzen, von 10 Jahren, ja, damit wirst du unweigerlich zum Spekulanten. Wenn du eine Sache 10 Jahre durchhalten musst, die vielleicht heute für dich jetzt und hier richtig erscheint, aber du kannst nicht reagieren 10 Jahre lang. Du bist eingesperrt in deiner Entscheidung. Die Dinge ändern sich so schnell. Branchen, von denen wir nicht wussten, dass sie wichtig werden, Stichwort Medikamente rund um Covid, jetzt braucht es wieder keiner. Ja. Also all das bedingt jetzt das ewige Schnellsein irgendwie und alles, was du zu langfristig vereinbaren und bestätigen musst, macht dich zum Spekulanten und nicht das Gegenteil davon. Ja, also das Gegenteil davon ist, wenn man sagt, man behauptet momentan politisch, dass alles, was kürzer ist als 10 Jahre Spekulation ist, zum Beispiel in der Geldanlage. Ich bin überzeugt, dass das Gegenteil richtig ist, weil wenn ich mich heute 10 Jahre in eine Veranlagung committe, unterstelle ich eine unglaubliche Erwartungshaltung, dass das in 10 Jahren auch noch spannend ist. Und die Zeit ist viel zu schnell geworden. Das ist Spekulation, meiner Meinung nach, zu sagen, das ist auf Sicht 10 Jahre die richtige Veranlagung. Es ist viel weniger Spekulation, sich mit einer Materie zu beschäftigen und gegebenenfalls auch mal reagieren zu können.
Das heißt, der berühmte Warren Buffett-Satz hat keine Richtigkeit mehr heutzutage.
Der hat schon sehr wohl Richtigkeit, aber der gute Warren und vor allem auch der Charlie Munger, rest in peace natürlich, ja, die haben schon mehr umgeschichtet, als man glaubt, rund um ihre Kernbeteiligungen. Jetzt mittlerweile lieben sie seit Jahren Apple, aber rundherum ändert sich auch durchaus viel. Und die Suche nach guten Unternehmen ist gerade bei Buffett und Munger immer dahingehend gewesen, dass man sagt, man kauft bei Opportunities und die kommen meist von heute auf morgen. Mhm. Also dann, wenn eine Branche unter Druck ist, du hast von Immobilien gesprochen, da gibt es jetzt momentan, glaube ich, für Goldgräber, die die lange Sicht und die Kohle in der Tasche haben, herrliche Opportunities auf Sicht, 5, 6 Jahre gute Sachen zu kaufen. Damit hätte man vor 2 Jahren nicht rechnen müssen.
Ja. Die Preise werden sicher noch weiter sinken. Neben den Schnäppchen, die
es gibt. Neben den Schnäppchen, die es gibt, ja genau. Und
noch gibt,
ja. Es ist eine Branche, wo ich mich nicht als Käufer betätige, jetzt bei direkten Immobilien. Aber man sieht natürlich jetzt schon, und hört es auch über viele Podcasts, also ich liebe es ja auch, Podcasts zu hören, deswegen mache ich so gerne Podcasts auch selbst, wie hier die Käuferseite wieder aktiv wird. Ja. Aber ich bin auch bei dir, dass man da nicht von einem einheitlichen Trend sprechen kann, sondern dass da noch einiges mehr den Bach runtergehen kann.
Ja. Es ist ja nach die Immobilienbranche kommt jetzt langsam aus dieser Konsolidierungsphase wieder raus. Und als nächstes wird wahrscheinlich jetzt die Baubranche eingehen. Weil der Bau wird jetzt weniger. Immobilienfirmen gehen jetzt nach der Reihe in Konkurs. Das heißt, denen bricht auch Geld weg. Und dann zieht es natürlich dort nach. Die Frage ist, wenn die Immobilienbranche jetzt dann wieder in Schwung kommt, ob es dann in der Baubranche genug Ressourcen gibt, um den Bedarf wieder zu decken. Oder ob wir da auf eine neue Blase dran in quasi zusteuern.
Also ich sehe jetzt mit knapp 40 Jahren Börseerfahrung die Börsenkurse schon als Indikatoren. Mhm. Und die Immobiliengesellschaften erholen sich teilweise schon wieder an der Börse. Also das Schlimmste scheint da natürlich bei weit tieferem Kursniveau, als man vorher gesehen hat. Zum Beispiel bei einer Vonovia in Deutschland, aber die Erholung ist wieder da. Bei den Bauaktien gibt es auch eine Bodenbildung und es geht wieder nach oben. Also ich glaube, da fließt schon sehr, sehr viel Research ein und ich sehe das gar nicht so negativ, ja, dass die Baubranche jetzt große Probleme kriegen würde. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Das Ding wird immer digitaler. Es ist eine permanente Metamorphose vom Geschäftsmodell und ja, ich glaube eigentlich an die Branche.
Gerade in der Baubranche wird im Thema Digitalisierung sehr viel passieren. Gestern einen sehr spannenden Vortrag von Strabag Digital. Die machen über KI inzwischen schon die Vorplanung. Also ich gebe dem dieser KI quasi, der gibt ihm ein Grundstück und die wirft mir 10.000 Varianten aus, wie viel Quadratmeter mit welchem CO2-Verbrauch, zu welchen Kosten ich da drauf bauen kann. Ja, super spannend, was da ist. Wobei die Strabag das natürlich führt, das ist im Tonbereich.
Genau, Strabag und Boa, die beiden sind in Europa gut aufgestellt. Ja.
Wird ihr auf der Börse und bei euren Recherchen schon stärker Einfluss KI-getriebener Systeme?
Ja, definitiv. Also es spielt in viele Bereiche der Kapitalmarktberichterstattung rein, sehr stark in SoResearch zum Beispiel, ja, wo du, wenn du mal deinen Backkatalog digitalisiert hast und eine vernünftige AI drüber legst und dann als Senior-Person, Senior meine ich jetzt fachlich Senior, noch drüber gehst, kannst du dir sicherlich bis zu 80-90% deiner Arbeit sparen, was früher nicht möglich gewesen wäre über normale Archivsuchen. Ich glaube, dass die KI in der Finanzwelt, auch Geschäftsberichte und so weiter, immer gefinisht muss es werden von Menschen natürlich. Ja. Das ist ganz klar. Sehr, sehr starken Einfluss schon jetzt hat, weil die Finanzbranche, die war eigentlich immer schon digital. Manche Produktkategorien wie die Zertifikate waren schon digital, bevor man noch das Wort Digitalisierung verwendet hat, weil alles strukturierte Prozesse sind mit Massenemissionen und so weiter. Sehr skalierbar, auch innerhalb Europas und so weiter. Da sehe ich das Ganze schon als sehr, sehr digitale Branche. Und es sind Unternehmen möglich heute, Fintechs oder Neobroker, das wäre undenkbar gewesen ohne Digitalisierung und ohne KI.
Ja. Du bist noch nicht ganz entlassen, denn ich habe zum Abschluss noch meine ChatGPT-Fragen. Die Finanzbranche erlebt eine Phase des Wandels und der Innovation, insbesondere durch Technologien wie künstliche Intelligenz und Blockchain. Wie sieht Ihre Strategie aus, um mit diesen Veränderungen Schritt zu halten und wie fördert Ihr Unternehmen Innovationsgeist im Finanzsektor?
Also ich möchte mich da jetzt nicht zu wichtig nehmen, aber ich sehe mich irgendwie als eine Art 55-jähriges Role Model für neue Entwicklungen, also ein bisschen so ein Stefan Raab-Faktor, alles probieren wollen. Ich lasse mir jetzt gerade einen Avatar bauen, ja, der quasi Texte, die ich ihm dann eingeben kann, mit meiner Mimik, meiner Gestik und meiner Stimme dann spricht. Das ist eine ganz spannende Sache aus Linz. Ja. Also vom Gerhard Körner, vom ehemaligen Sprecher der Voestalpine, der jetzt in diesem Company-GPT-Bereich so ganz, ganz stark drinnen ist. Und der wusste, wenn er mir das schickt, ja, ich will das auch haben, sofort in der Sekunde. Also wir wollen da immer ein bisschen Early Bird sein, um auch diese Berührungsängste, sage ich mal, von den klassischen großen Unternehmern, die gar nicht so wollen und so dürfen, zu den neuen Entwicklungen irgendwie zu mindern. Wenn das einer macht, den sie ein Leben lang kennen und der auch nicht mehr der Jüngste ist, dann kann ich da Berührungsängste irgendwie nehmen. Das ist irgendwie eine Rolle, so ein bisschen Testperson für vieles zu sein. Also da, glaube ich, ist auch unsere Positionierung im Bereich der neuen Technologien.
Also Trial and Error.
Trial and Error immer ohne großes Risiko, dann lachen mich die Leute halt aus, was soll's.
Ja. Welche spezifischen Herausforderungen sehen Sie aktuell für Unternehmer im Finanzsektor und welche Ratschläge würden Sie angehenden Unternehmern geben, die in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich sein möchten?
Wir sehen momentan einen großen Trend hin, dass die Leute immer weniger eigene Präsenzen im Web aufbauen, wenn es jetzt darum geht, eigene Websites zu machen, eigene Strukturen hochzuziehen, weil Plattformen wie LinkedIn auf der einen Seite, auf der anderen Seite Insta oder TikTok, je nachdem wie du selbst aufgestellt bist, dir diese Plattform schon bieten. Und man sehr stark in die Richtung geht, sagt, das nutze ich, solange es zur Verfügung steht, ohne jetzt selbst irgendwie Abmahnanwälte oder sonst irgendwelche Sachen zu bekommen, sondern die Plattformen sind da. Und ich sehe vor allem in Deutschland sehr viele Leute, die einen vergleichbaren Lebenslauf wie ich haben, die fast nur noch auf diesen Plattformen unterwegs sind und dort anders als ich wirklich zu Superstars geworden sind. So wirklich riesig. Man muss die Chance schon, glaube ich, erkennen, solange das zur Verfügung steht, dass man hier mit ganz, ganz geringen Eintrittsbarrieren Möglichkeiten hat, innerhalb kurzer Zeit etwas hochzukriegen, was vielleicht die Chance hat zu bleiben. Ja. Also das ist, glaube ich, momentan dieser Mut, letztendlich auch ein wenig zur Selbstdarstellung auf diesen digitalen Social-Media-Plattformen.
Ja. Kann ja vielleicht dann auch klar Avatar sein.
Das kann unter Umständen, auf den bin ich schon gespannt, wie sich der dann anstellt letztendlich. Ja.
Ich habe tatsächlich heute in der Früh einen Bericht gelesen über eine Agentur, die nur noch künstliche Models für Instagram verwendet und damit inzwischen sechsstellige Umsätze im Monat fährt, weil keiner mehr erkennt, dass die nicht leicht sind.
Ich habe sowas gesehen, ich habe fünfmal hinschauen müssen und habe gedacht, wow, ist der fesch oder die fesch und zickt nicht rum, macht, was du willst. Und ist letztendlich von der Kosteneffizienz her wohl nicht zu überbieten. Also ich glaube, all das, was wir heute reden, wird vielleicht in 6 Monaten selbstverständlich sein, ja? In vielen Bereichen.
Ich glaube aber, dass es dann auch ganz schnell da wirklich Regulierung braucht.
Also Deepfake ist auch so eine Sache, da war ich bei einer Diskussion vor 2 Tagen dabei und da kam ein starker Input, wo eine Diskutantin gesagt hat, wir werden Deepfake wegblenden, weil es überall und an allen Ecken passieren wird. Und es eh, also man glaubt das Echte schon gar nicht mehr. Also Tagespresse überall und so weiter.
Bleibt mir nur noch ein Danke zu sagen.
So ich sage Danke an dich.
Ja, das war die 3. Folge mit mir selbst. Danke, lieber Gerhard Bob. Der Börse People Podcast mit dir selbst ist natürlich verlinkt. Auch die anderen beiden, die mich interviewt haben, das waren die Elisabeth Oberndorfer und der Ralf Wolfgang Lothart, sind mit diesen Folgen hier verlinkt und natürlich auch der WeLog in der Immobilienredaktion.com. Tschüss und Baba. Société Générale. Société Générale.